Kabeläre. Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer wieder oder immer noch mit dabei. Bernd Schwickerath, hallo, grüß dich.
Was für eine Moderation, hast du gedacht, ich höre jetzt hier auf? Oder?
Nein, aber jetzt kommt die Überleitung, die du mir damit schon kaputt gemacht hast. Nicht mehr mit dabei in der DL, Toni Söderholm.
Ja, okay. Oh, klasse.
Wäre eigentlich nicht schlecht gewesen, außer ja, die disruptive Kraft des Bernd S. hat wieder zugeschlagen. Okay, wir wollen sprechen, dann mache ich es ganz klassisch, wir wollen sprechen über Toni Söderholm. Der EHC Red Bull München hat den Trainer freigestellt. Da machen wir einfach einen ganz klassischen Einstieg. Machen wir es so.
Sehr schön.
Auch okay. Und das tue ich nicht nur mit Bernd Schwickerath, Gott sei Dank, sondern auch mit Christian Bernhard von der Süddeutschen. Mit Christian Bernhard von der Süddeutschen Zeitung. Hallo, grüß dich.
Hallo Fetzi, hallo Bernd, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, du weißt es ja, manchmal läuft es bei uns so, insofern nichts Neues, also sei hier bitte nicht irgendwie irritiert, dass der Start so abläuft. Uns hat allerdings ein bisschen irritiert, dass ja, Toni Söderholms Zeit in München jetzt zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison vorbei ist. Ich meine, der Saisonstart ist jetzt auch nicht perfekt, aber die ersten Spiele wurden gewonnen. Klar, es gab jetzt 3 Niederlagen in Serie, auch im neuen Stadion, in der Arena. Aber mich hat dann doch der Zeitpunkt überrascht, dass es passieren könnte. Irgendwie hat man so ein Gefühl gehabt. Ja, wie ist dein Gefühl? Und besser gesagt, wie sind doch deine Informationen dazu?
Ja, also bevor wir loslegen, muss ich ganz kurz auch noch was loswerden. Bernd, ich habe dich lange gesucht am Freitag beim Heimspiel gegen die DEG. Ich dachte mir vielleicht, dass du dich im weiten Rundverlauf von der neuen Arena, aber dann irgendwie nach der ersten Drittelpause ist es mir so... war ich mir dann ziemlich sicher, dass du anscheinend nicht da bist. Das hat mich sehr überrascht, muss ich sagen.
Ich war 2 Wochen vorher in München.
Ja, eben, genau. Du kommst zu den ganz großen Spielen, absolut. Ja, zu den sportlich wertvollen.
Genau.
So, Klammer zu. Fetzi, mir ging es ähnlich wie dir. Also, dass es jetzt so schnell geht, das hat mich definitiv auch überrascht. Dass da was passieren könnte jetzt irgendwann mal, ja, das Gefühl war bei mir schon auch da, aber dass da jetzt so schnell die Reißlinie gezogen wird, das kam für mich auch überraschend, definitiv.
Aber ist der nicht schon angezählt in die Saison gegangen? Also erstmal natürlich wegen der Vorsaison, weil da nicht alles glatt lief, kommen wir gleich noch bestimmt im Detail drauf, und dann natürlich auch eine recht schwache Vorbereitung. Also der hat ja nicht mehr ganz fest im Sattel gesessen, um eine Phrase zu vermeiden, oder?
Ja, definitiv. Also ich habe mit Toni Söderholm noch kurz vorm Saisonstart auch in Ruhe mal ein bisschen gesprochen. Das war sehr angenehm, wie es eigentlich mit Söderholm immer war. Sehr angenehm. Da haben wir auch über das Thema Druck gesprochen. Und weil das war wirklich von außen spürbar, dass der Druck einfach auf ihn, auf die ganze Organisation, aber in dem Fall halt dann speziell auf ihn definitiv größer geworden ist. Und das hat er auch ganz klar gesagt. Hat er gesagt, ja klar, das spüre ich auch. Da ist großer Druck da. Da ist Druck da. Er hat dann halt gemeint, aber das ist ganz normal, dass der Druck da ist. Den Druck würde er auch in jeder anderen Position wahrnehmen. Aber ja, was ich damit sagen will, definitiv, es war schon so, dass es gab ja auch in der letzten Saison immer wieder so Phasen, wo man irgendwie so, ich meine, wir sitzen nicht in der Kabine drin, ganz klar. Aber wenn man so eine Mannschaft länger begleitet und wenn man mit den Spielern dann spricht, dann merkt man manchmal auch ein bisschen zwischen den Zeilen gewisse Dinge raus. Und ich sage mal so, dass da zwischen zumindest gewissen Teilen der Mannschaft und ihm nicht die Mega-Euphorie oder die mega-empathische Verbindung geherrscht hat, das ist ja nichts Neues der letzten Wochen. Also das war ja definitiv auch schon vergangene Saison zu spüren. Jetzt war die vergangene sehr speziell, wie Bernd sagt, ich glaube, da kommen wir später vielleicht nochmal in Ruhe darauf zurück. Aber klar, dass da irgendwie was war, was nicht so lief, wie man es sich vielleicht vorstellt. Das war definitiv jetzt nicht eine Sache der vergangenen Spiele oder der vergangenen Wochen.
Jetzt hat sich Christian Winkler ja gestern auch beim Magenta Sport geäußert, der Managing Director, also der Manager, Sportdirektor München. Und aus dem Interview habe ich schon rausgehört, dass sie schon auch nochmal versuchen wollten, aber jetzt einfach, ja, es nicht mehr ginge. Und deswegen sage ich auch Zeitpunkt. Ne? Du hast diese nicht erfolgreiche Saison 23-24 gehabt, zwar ein gutes Viertelfinale, ja, dann nochmal Wolfsburg weggesweept, obwohl man als, als Auswärtsmannschaft, der da angetreten ist, beziehungsweise als Fünfter, die Hauptrunde nicht gut, dann im Halbfinale raus. Das kann ja nicht der Anspruch sein. Aber es war irgendwie so in der vergangenen Saison, ja, dann ist es halt mal so, Bremerhaven ist halt einfach so viel stärker im Halbfinale. Dann irgendwie Reset an die Eder, vergangene Saison ja zwischenzeitlich ausgeliehen, da hat man auch gehört, er soll irgendwie Probleme auch mit Toni Söderholm gegeben haben. Ich habe mit ihm gesprochen, der hat gesagt, ich habe kein Problem mit Toni Söderholm, er startet jetzt neu in die neue Saison. Ja, und dann irgendwie hatte ich so einen Eindruck, jetzt alles wieder auf Anfang. Und da frage ich mich auch, wie so eine Organisation, die ja diesen großen Schritt gemacht hat von Don Jackson auf Toni Söderholm, ja, das ist ja auch das Thema, das drüber steht, dann trotzdem sagt, okay, wir probieren jetzt noch mal ein paar Spiele und dann aber merkt nach ein paar Spielen, okay, es haut tatsächlich wirklich nicht hin. Also da sehe ich den Fehler auch schon so im Rundherum, beziehungsweise dann eine falsche Einschätzung gewesen.
Ja, also ich finde das Interview von Christian Winkler auch, ich meine, da hat man ja auch zwischen den Zeilen schon einiges rauslesen können. Allein die Aussage, dass das manchmal so sei wie in einer Beziehung, dass man probiert zwar alles, aber irgendwie passt zwar nicht. Das hat er ganz klar zu verstehen gegeben, dass wir da über nicht über einen Zeitraum von 2 Wochen reden quasi, wo es vielleicht nicht gepasst hat, sondern schon ja über einen deutlich längeren Zeitraum. Und deswegen das, was du gesagt hast, Fetzi, ja, das kann man so unterschreiben. Auf der anderen Seite, man kann ja auch genau, wenn man sich jetzt anschaut, wer jetzt am Sonntag hinter der Bande stand, hat man ja auch schon gesehen, dass im Sommer da zumindest durch die Verpflichtung von Max Kaltenhauser, der aus Regensburg eben kam als Meistertrainer aus der DL2, dass da ja womöglich im Hinterkopf schon eben auch die Gedankenspiele da waren, von wegen, ja, wir starten jetzt mal so in die Saison, wir probieren das Ganze nochmal, aber wir haben dann eben jemand hier, der eben anders als in der Vorsaison, als ja Toni Söderholm seinen eigenen Co-Trainer sozusagen mitbringen oder bestimmen durfte, einen finnischen Co-Trainer. Jetzt wurde ja sozusagen einer installiert, sage ich jetzt einfach mal unter Anführungszeichen, der jetzt ja auch zu dem frühen Zeitpunkt dann das jetzt übernimmt, was ja womöglich im Hinterkopf irgendwo ja auch ein Gedankenspiel war. Also so ganz, ganz, ganz unvorbereitet schien mir dann die Organisation nicht gewesen zu sein.
Ja, ich fand auch, also das war ja kein Mann, den du holst und da auf den Co-Trainer-Posten setzt in dem Gedanken, der ist jetzt die nächsten 10 Jahre unser Co-Trainer. Und er wird auch nicht dahingegangen sein nach dem Motto, ach, Cheftrainer war ja ganz nett letztes Jahr, ich bin Meister geworden in der 2. Liga, aber eigentlich wäre ich ja doch lieber Co-Trainer. Also das kann mir ja keiner erzählen. Der wird dahingegangen sein mit der Option, wenn hier der Stuhl wackelt, setze ich mich schnell drauf. Und die Münchner werden ihn auch deswegen geholt haben, nach dem Motto, wenn es mit Söderholm wirklich nicht klappt, dann haben wir da einen in der Hinterhand.
Und das ist ja eigentlich schon das zweite Mal, dass da auch Toni Söderholm geschwächt wurde. In der vergangenen Saison stand dann Don Jackson zwischenzeitlich hinter der Bande. Also der Vorgänger, der Meistercoach, der erfolgreiche Don Jackson, der erfolgreichste Coach in der DEL-Geschichte, kommt dann als Co-Trainer, als ja Kangas Alusta ausgefallen ist zwischenzeitlich, weil er sich verletzt hat im Training. Da kam Don Jackson zurück und jetzt kommt eben Kaltenhauser da mit dazu. Also das hat ja die Position, Christian, von Toni Söderholm nicht unbedingt gestärkt.
Genau, das meinte ich eben. Also die ganze Gemengelage war ja eine, die sich dann jetzt doch, obwohl es ja jetzt nicht viel mehr als ein Jahr quasi, Toni Söderholm, aber in diesem Jahr sozusagen sind ja doch 1-2 Sachen, die er jetzt ja auch wunderbar beschrieben hat, ja immer wieder auch mal was, ist ja was passiert, wo man auch schon ein bisschen Gespür dafür kriegen konnte, ja, dass das Ganze sozusagen vielleicht dann doch nicht auf so sicheren Beinen steht, wie sich's alle beim EHC gewünscht haben.
Jetzt hast du gesagt, zwischen den Zeilen kann man lesen bei den Spielern. Gibt es denn auch einfach konkrete Vorfälle oder jetzt auch konkrete Fehler, die Toni Söderholm aus deiner Sicht gemacht hat, an denen man das auch festmachen kann? Coaching, Stil, vielleicht auch die Spielweise. Also was ist da Toni Söderholm konkret zum Verhängnis geworden? Denn wir sprechen ja über einen ehemaligen Bundestrainer, der im Halbfinale war mit der Nationalmannschaft. Wir haben ja auch schon mit ihm gesprochen im Podcast. Ich finde ihn auch super angenehm. Ich denke, der kann sehr gut über Eishockey reden. Ich hatte auch den Eindruck, er kann gut Eishockey lehren. Also der ist wirklich auch ein guter Coach und kann es gut weitergeben. Nur jetzt sind es halt 2 Vereine, bei denen er vorzeitig oder relativ schnell wieder gegangen ist. Nein, Bern war es nicht vorzeitig, da kam er dann der Wechsel. Aber Bern und München jetzt nach kurzer Zeit wieder weg.
Ja, also muss man jetzt schon mit der letzten Saison anfangen, finde ich, wenn man da, das ist schon, glaube ich, ganz gut, das ganze große Bild zu zeichnen. Also was man, finde ich, Toni Söderholm auf jeden Fall zugute halten muss. Toni Söderholm ist vergangenen Sommer in Fußstapfen getreten, die, glaube ich, wo wir uns alle einig sind, die, glaube ich, also es geht um die Fußstapfen von Don Jackson, dem erfolgreichsten DL-Trainer der Geschichte. Ich glaube, die wären, egal wer da hingekommen wäre, wäre das eine unfassbar schwierige Aufgabe geworden. Nicht nur, glaube ich, aufgrund dessen, was Don Jackson mit dieser Mannschaft über die Jahre gewonnen hat, sondern halt auch, wenn man sich den Münchner Kader anschaut, dann sind da ja immer noch sehr, sehr, sehr viele Spieler, die ziemlich lange mit Don Jackson zusammengearbeitet haben. Und wenn dann diese Ära, und da glaube ich, kann man wirklich von einer Ära sprechen, zu Ende geht und da kommt ein neuer rein, und da sind noch viele da, die Don Jackson einige Jahre erlebt haben, dann ist es, glaube ich, echt mal unfassbar schwierig, da für den Neuen sich irgendwie da drin erstmal frei zu schwimmen. Also das würde ich Ihnen, glaube ich, schon A zugute halten und B auch, die Mannschaft, die da auf dem Eis stand vergangene Saison, war doch noch sehr eine Don Jackson-Mannschaft. Also das liegt ja vielleicht zu Teilen auch daran, dass Don Jackson, ja, ist ja die Frage, wann er der Organisation kommuniziert hat, dass er aufhört. Vielleicht war da auch gar nicht mehr groß die Möglichkeit sozusagen da, am Kader auch noch zumindest punktuell ein bisschen mehr zu ändern. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Letztes Jahr würde ich als ein sehr spezielles Jahr, egal für jeden Trainer, der nach München kam, bezeichnen. Und dann landen wir beim Punkt, ihr habt es schon gesagt, Platz 5, ganz sicher nicht der Anspruch von München. Und ja, man kann letztes Jahr gegen Bremerhaven ausscheiden. Ich glaube, das hat Bremerhaven mehr als eindrucksvoll bewiesen, dass die da definitiv ins Finale gehört haben. Die Frage ist halt, ob du dann so deutlich unter Anführungszeichen ausscheiden musst aus Münchner Sicht. Also das, finde ich, ist für mich schon auch ein Unterschied. Ausscheiden ist für mich nicht gleich ausscheiden. Und dementsprechend war dann die letztjährige Saison eine, die definitiv nicht zum Red Bull-Anspruch passt. Und also das nur mal vorausgeschickt sozusagen zur Gemengelage.
Ganz kurzer Einschub. Also ich habe ja völlig recht mit der Playoff-Serie, dass die halt zu deutlich verloren gegangen ist. Ich fand aber, dass die Münchner in der Hauptrunde sich ein bisschen unter Wert geschlagen haben. Ich fand, sie waren besser als 5. Also wir haben ja auch schon häufiger mal drüber gesprochen, auch wenn wir so auf so Expected Goals-Werte gucken, da waren sie mit Abstand die beste Mannschaft der Liga. Sie haben halt unglaublich viel liegen lassen. Also wenn ich es gerade nochmal bei Markus auf der Seite aufrufe, sie haben 30 Tore weniger geschossen, als sie eigentlich von den Chancen her hätten schießen müssen. Mhm. Und deswegen fand ich, ja, da lief nicht alles rund, das war nicht so eine souveräne Münchner Mannschaft wie in den Vorjahren, die dann da ganz weit oben stand. Trotzdem hat sie ganz gutes Eishockey gespielt, auch wenn es von Fanseite häufig mal hieß, lustlos, gerade die Derbys gegen Augsburg so weggeschenkt und gegen Straubing und sowas. Aber grundsätzlich fand ich, die Münchner haben besser gespielt, als die Ergebnisse waren. Wenn wir uns das dieses Jahr angucken, ist das eigentlich anders, ne? Ja. Weil dieses Jahr haben sie sogar negativen Wert, was Expected Goals und Expected gegen Goals, also Goals Against angeht, ne? Also ich fand, letztes Jahr haben sie besser gespielt, als es aussieht. Dieses Jahr spielen sie eigentlich schlechter, als es aussieht.
Mhm. Ja, ich teile dein Gefühl, gerade auch, weil ja viele gesagt haben, ja, aber sie haben jetzt ja die ersten 4 Spiele in dieser Saison gewonnen. Das stimmt, aber wenn man sich die 4 Spiele anschaut, also das hätte auch ein paar Mal in die andere Richtung gehen können. Also
schon das erste in Iserlohn, ne?
Genau, damit fangen wir an. Aber auch, ja, also wie gesagt, da bin ich definitiv bei dir. Das, was an Punkten und Ergebnissen rauskommt, ist ja nicht immer unbedingt auch das, was dann auf dem Eis unbedingt stattfindet. Und das Gefühl in dieser ersten Saisonphase war definitiv das, okay, man hätte sagen können, 4 Spiele, 12 Punkte, alleiniger Platz 1, aber gefühlt war es ja nicht so, sondern ja. Gefühlt war da auch schon einige Sachen zu erkennen, die jetzt vielleicht nicht so ganz gepasst haben. Und jetzt konkret bleiben wir gleich dabei, wenn wir da eh schon beim Saisonstart sind. Also gerade die Balance zwischen Offensive und Defensive, also da gab es schon gehörige Mängel. Es gab einige Spiele, in denen Matthias Niederberger sehr viel rausholen musste, was man eigentlich vielleicht, wenn man aufs Scoresheet sieht, nicht sich gedacht hat. Und man dachte, ja, schau mal, die Offensive läuft. Ja, die Offensive läuft, aber das war halt oft auf Kosten, ja, großer Kontergelegenheiten, die du dem Gegner zugestanden hast und so. Also irgendwie die Balance war nicht da und dann gegen die DEG jetzt am Ende, was dann ja auch zum Ende von Toni Söderholm geführt hat, da war es dann wirklich auch mal der offensive Output, also gegen den Tabellenletzten der Liga, der auch personelle Probleme hatte, weil es war ja auch immer wieder, kam mal, dem Münchner fehlen einige Spieler. Ja, der DEG haben auch einige Spieler gefehlt. Ja,
die spielen also, rein, die ganze
ja eben, also. Genau. Also dementsprechend und deswegen bin ich auch völlig dabei. In dieser Saison, selbst wenn die Ergebnisse gepasst haben, gab es trotzdem schon immer wieder so Momente, wo ich dachte, so ganz, ganz, ganz läuft das Ding nicht so, glaube ich, wie sie sich's alle vorstellen. Genau.
Wir reden auch schon über 27 Gegentore, ne? Nach 8 Spielen. Ja, also das,
und das sind und immer noch ein paar Niederberger-Saves dabei. Spielt. Genau, richtig, genau, definitiv.
Das eine ist die Spielweise, ich denke, wir müssen über beide sprechen, ne? Die Spielweise, auch das System, ich meine das System Don Jackson und einfach auch dieses aggressive, läuferisch starke, druckvolle Eishockey in allen Situationen, also mit der Scheibe und auch gegen die Scheibe, war natürlich besonders. Es ist, denke ich, auch schwierig, das weiterzuentwickeln oder da zu sagen, okay, ich muss da irgendwie eigene Impulse reinbringen als neuer Trainer und trotzdem darf ich das nicht verlieren. Das andere ist, glaube ich, aber auch der Umgang mit der Mannschaft. Die Mannschaft war Don Jackson gewohnt, von dem immer wieder zu hören war. Klar, das ist so einfach dieser Bench-Manager, der natürlich irgendwie alles im Blick hat, aber, und das ist aus meiner Sicht so die größte Stärke von Don Jackson gewesen, der hat auch gewusst, wann er die Spieler mal in Ruhe lassen muss. Ja, im Spiel vielleicht sogar, da war dann oft so, hast du gemerkt, da brodelt es jetzt gerade, aber da gibt es halt dann mal eine Videosession und dann passt im nächsten Spiel wieder, ja, wenn es nicht so gut gelaufen ist. Aber auch im Training, da hat man so Sachen gehört oder dann irgendwie so bei Teamabende, dass der schon irgendwie dabei ist, aber dann irgendwie auch weiß, okay, da muss ich jetzt gehen, jetzt ist die Mannschaft alleine. Ist das auch abhanden gekommen?
Genau, Fetze, das meinte ich zum Beispiel vorhin mit, da geht es nicht nur darum, dass der Trainer Don Jackson sozusagen nicht mehr da war, sondern auch eine gewisse Führung, die halt viele Spieler über Jahre gekannt haben, halt sozusagen nicht mehr da war. Und genau das, ich kann mich erinnern, oft, wenn wir mit Spielern gesprochen haben, als Don Jackson noch da war, wenn es dann vielleicht mal so schlechte Drittel gab quasi, dann kommt ja oft die klassische Frage, und wurde es laut in der ersten Drittelpause oder zweiten Drittelpause? Und da hast du ganz oft rausgehört, dass genau Jackson dieses antizyklische da halt mit all seiner Erfahrung gemacht hat. Also wenn es mal ganz schlecht war, dann hat er einfach mal gar nichts gesagt. Wo alle gedacht hat, oh, jetzt muss er die Mannschaft aber mal schön an die Wand gestellt haben. Nee, hat er nicht gemacht, weil er logisch weiß, wie das Spiel läuft. Und das meinte ich eben damit, dass jetzt weg von der Taktik von Don Jackson, von den technischen sozusagen Fähigkeiten, sondern einfach die Führung einer Mannschaft, dass das einfach so lange Don Jackson war in München, auch mit so vielen Spielern, die ja immer noch da sind, dass das, glaube ich, ein wahnsinnig großer Schritt war zu Toni Söderholm, ich glaube zu jedem anderen Trainer. Und da landen wir halt eben wieder beim Punkt, wenn sich anscheinend über einen längeren Zeitraum die Chemie zwischen Teilen der Mannschaft und Söderholm nicht gepasst hat oder nicht sich so entwickelt hat, wie, ich meine, wir müssen, glaube ich, auch nicht drum rumreden. Ich glaube, es gibt wenig Trainer, die alle Spieler in der Kabine sozusagen für sich gewinnen oder.
Ja, also gerade die seltener so spielen oder dann nicht Überzahl dürfen oder Unterzahl, die haben immer einen Hals. Also da kann eben die Mannschaft gewinnen, wie sie will. Da kann man nach außen sagen, wir sind alle eine große Familie und
genau,
uns immer zum Abschied. So ist es halt nicht, ne?
Genau, so ist es nicht. Aber wenn es dann vielleicht sind es besondere Spieler oder dann halt auch der ein oder andere zu viel, wenn es da dann nicht passt. Ich meine, das kennen wir auch, da kann man jetzt auch, da machen sich's manche auch manchmal leicht von außen, die sagen, ja, aber das sind hochbezahlte Profis, die müssen halt einfach ihren Job machen und kriegen ja viel Geld dafür. Ja gut, so einfach ist es dann halt doch nicht. Also irgendwie ist logisch, das emotionale Miteinander, die Chemie, die in so einer Kabine halt eben herrschen muss, einfach ein sauwichtiges Thema, ob so eine Mannschaft dann eben auch funktioniert und nicht funktioniert. Und deswegen, das ist jetzt nur, das kann ich logisch nicht belegen, weil ich ja nicht in der Kabine mit drin bin. Aber ich glaube, es ging dann vielleicht an gewissen Stellen mehr um den Aspekt, als jetzt um taktische Aspekte oder um technische Aspekte.
Aber dann sind die Fußstapfen ja jetzt immer noch so groß von Don Jackson. Toni Söderholm hat sie nicht ausfüllen können. Jetzt kommt Max Kaltenhauser, der nochmal jünger ist, auch unerfahrener ist als Toni Söderholm als Trainer und ist erstmal Interimstrainer. Aber da heißt dann auch schon volles Vertrauen für Max Kaltenhauser. Also Bernd hat es ja vorher schon angesprochen, okay, auch vielleicht eine Strategie, dann die Möglichkeit zu haben, ihn zu installieren als Head Coach. Was glaubst du, wie die nächsten Wochen weitergehen? Also ist das jetzt der Cheftrainer in München?
Und liegt das einfach nur daran, wie die spielen? Also nehmen wir an, die gewinnen jetzt 5 Spiele, dann heißt das, okay, du hast dir deinen Job verdient oder geht es noch mehr?
Also ich finde, da war das Interview von Christian Winkler am Sonntag in Bremerhaven, finde ich, hat man auch ein bisschen schon was so zwischen den Zeilen rauslesen können. Also es scheint jetzt erstmal wirklich so, als bekäme Kaltenhauser eine echte Chance. Also nicht so ein Interimstrainer.
Ohne Zeit quasi.
Ja, so Interimstrainer im Sinn von, okay, wir hatten jetzt halt noch nicht, es waren jetzt doch relativ wenig Tage und wir können jetzt noch keinen präsentieren, sondern es wirkt schon so, als, da landen wir wieder beim Punkt, er hat ja auch die ganze Vorbereitung mitgemacht, also ist er jetzt nicht einer, der jetzt plötzlich aus der, ja, wie ein Kaninchen aus dem Hut gezogen wurde, sondern der hat ja zumindest diese Saison schon, stand ja in jedem Training auf dem Eis, kennt die Spieler. Und es wirkt zumindest so, als bekäme er jetzt mal sozusagen diverse Spiele, wie viele Spiele das dann sind, ich glaube, da landen wir dann schon beim Punkt. Mal schauen, wie die Spiele laufen. Mhm. Weil ich glaube, da müssen wir jetzt auch nicht drum herum reden, dass der Zeitpunkt so früh gewählt wurde. Glaube ich, liegt schon auch daran, dass, mein Christian Winkler wird ja auch nicht müde zu betonen, dass die Liga noch mal enger geworden ist, dass das Ganze noch mal ausgeglichener ist. Und wenn man sich die Tabelle anschaut, ja, also wenn du da jetzt vielleicht noch mal 2-3 Wochen, sage ich mal, punktemäßig ein bisschen stolperst, dann glaube ich, sind da 2-3 Mannschaften, die sind dann womöglich ein ziemliches Stück weg. Und das ist ja logischerweise nicht das, was München will quasi. Dementsprechend glaube ich, klar, wird es bei Kaltenhaus jetzt schon auch erstmal ein bisschen auf die Ergebnisse ankommen, aber vom Gefühl her ist es schon so, dass er eine echte Chance bekommt. Also nicht nur so von wegen, ja gut, das war jetzt der, der halt da war als Co-Trainer und deswegen übernimmt er das jetzt erstmal und dann schauen wir mal. Also Winkler hat ja am Sonntag auch davon gesprochen, klar werden wir im Hintergrund unsere Hausaufgaben machen, also auf gut Deutsch übersetzt, wir werden den Trainermarkt uns anschauen, was da halt so da ist. Aber hat er auch gesagt, im Moment ist es kein Thema und auf mich hat das schon auch so gewirkt, als bekäme jetzt Kaltenhauser mal ein paar Spiele. Nicht mehr allzu langer Zeit steht ja auch die Deutschlandcup-Pause an. Also vielleicht ist das ja dann auch, wenn es bis dahin gut läuft, ein Zeitpunkt, wo man dann nochmal mehr sozusagen mit der Mannschaft ein bisschen intensiver arbeiten kann, nachdem die dann ein paar Tage weg waren. Also ja, den Eindruck habe ich und ja, er ist eine wahnsinnig spannende Personalie. Also,
das wollte ich gerade fragen, was ist denn das für ein Typ? Also konntest du ihn schon sprechen? Also ich kenne das hier aus Düsseldorf so, dass man mit den Co-Trainern ja nicht so viel redet. Klar, hin und wieder mal ein Smalltalk, aber man befasst sich ja nicht so viel mit dem Co-Trainer wie mit dem Cheftrainer. Also hattest du schon die Chance, ihn ein bisschen kennenzulernen?
Also ich habe jetzt persönlich mit ihm seit der Münchens noch nicht gesprochen. War ganz interessant, aber ich habe letztes Jahr nach dem Gewinn der Meisterschaft eine größere Geschichte für die SZ halt über diese ja doch sehr überraschende Regensburger Meisterschaft gemacht. Da habe ich auch nicht mit ihm persönlich gesprochen, aber mit Christian Sommerer, dem Geschäftsführer von Regensburg. Und das war logisch ganz interessant. Das ging schon mal so los, dass da war ja dann auch die Frage, ja, jetzt sind ja wahnsinnig viele Spieler, haben Begehrlichkeiten geweckt, ob ihr die halt halten könnt. Dann meinte er, ja klar, da muss man jetzt bei ein paar schauen, logisch bei Ausländern schwierig. Aber er meinte so, aber Gott sei Dank hat der Max Kaltenhauser einen langfristigen Vertrag.
Das war ganz gut.
So viel zum Thema, wenn dann doch die höhere Kategorie anklopft, dann kann es halt auch schnell gehen. Das war mit Sommer, war das ganz interessant, weil der meinte dann, ja, er hat ihn als Eishockey-Nerd bezeichnet, aber halt im positiven Sinn. Also einer, der wirklich sehr viel Eishockey lebt. Er meinte sogar, das ist einer, den musst du manchmal sogar bremsen, dass ja so viel will er machen, so viel will er bewerkstelligen sozusagen. Und dementsprechend, und Winkler hat ihn ja gestern, fand ich, am Sonntag, das fand ich schon ziemlich beeindruckend. Er hat ihn ja sogar, hat gemeint, für ihn ist er nach Alex Sulzer so der aufstrebendste deutsche junge Trainer. Also hat ihn da schon auch auf ein, ja, würde ich mal sagen, ziemlich hohes Podest gestellt. Dementsprechend ja, ein sehr spannender Typ. Eine Szene ist gestern hängen geblieben, die ist bei sehr vielen Münchner Fans sehr gut angekommen. Ich weiß nicht, ob das ihr gesehen habt. Bevor das Spiel losging, hat er sich auch mit Riechsalz ein bisschen gepusht quasi hinter der Bande. Das hat sehr vielen Fans gefallen, so von wegen, ja, schau mal her, da lebt einer richtig und so.
Und die Spieler abgeschlagen beim Tor, ne? Also das ist ja, ja auch nicht, da kommt auch, der Trainer genau, normalerweise, der sagt dann mal, ja, don't get too high, don't get too low. Ich schaue, wen ich als nächstes auf Eis schicke, aber da halt einfach so. Und ich meine, das sind halt so Sachen, das sind, ich würde jetzt mal sagen, im ersten Moment wahrscheinlich Kleinigkeiten, aber das kann dann schon, wenn die Fans sehen das, ja, die Spieler merken das. Also genau. Ich fand das auch dann beides eigentlich recht clever von ihm.
Ja. Absolut, definitiv. Ich meine, ich glaube, wir müssen auch nicht drum rumreden. Ich glaube, das ist für ihn jetzt halt auch eine Riesenchance. Also ich glaube, die Chance seines Lebens. Absolut, genau. Also schon allein nach München gekommen zu sein im Sommer, schon mal ein großer Schritt, auch als Co-Trainer. Und jetzt bist du halt wirklich wenige Wochen in das Tor rein, stehst du da plötzlich in der Verantwortung. Also ich glaube jetzt nicht, dass er unbedingt mit sowas gerechnet hat, als wenn wir vielleicht im Mai noch mit ihm gesprochen hätten. Also dementsprechend ja, diese Emotionalität, dieses Positive, dieses Mitreißende, das ist schon, bin ich völlig bei dir, Fetze, das ist, glaube ich, ziemlich clever, denn es geht jetzt halt auch darum, vielleicht auch über ein paar Signale irgendwie zu zeigen, hey, pass mal auf, wir bringen da jetzt einfach neuen Schwung in den Laden rein. Und so, aber nochmal, jetzt schauen wir uns mal an, wie die nächsten Spiele laufen. Das Wochenende, das jetzt ansteht, sind wieder 2 Heimspiele gegen Augsburg und gegen Nürnberg, also A, 2 Derbys, B, dann die Mutter aller Derbys für München und Augsburg. Also das Spiel wäre ja eh schon sehr besonders geworden. Augsburg kommt zum ersten Mal zu Gast in der neuen Arena. Jetzt kommt es auch noch diesen noch mal emotionaleren Anstrich. Aber ich glaube, müssen wir auch nicht drum rumreden. auf dem Papier logisch sind das Mannschaften, sind das Kader, die München eigentlich im Kreuz haben sollte. Und dementsprechend lass Kaltenhäuser die zwei Spiele jetzt gewinnen. In Bremerhaven hat er auch gewonnen, auch wenn es vielleicht ein Dreier hätte sein können sollen. Aber trotzdem, dann entsteht da wirklich vielleicht so eine positive Energie, die einen auch sehr lange tragen kann. Aber ich glaube, da müssen wir uns dann vielleicht, da unterhalten wir uns gerne noch mal ein paar Wochen oder Monaten. Das ist jetzt, glaube ich, alles ein bisschen zu früh.
Also wir haben jetzt über Derbys gesprochen, über Emotionen, dass er auch anders rüberkommt. Wir haben über die Fans gesprochen. Wie standen denn die Fans zu Söderholm? Also ich habe das bei der Nationalmannschaft damals so wahrgenommen, dass er sehr gut ankam. Ne? Was natürlich auch an den Erfolgen lag. Ne? WM 21 ins Halbfinale kommen. Die WM 19 war ja schon die beste Vorrunde einer deutschen Mannschaft bis dahin ever. War einer WM. Und er kam natürlich gut an. Dann bei Olympia hast du natürlich auch die Schattenseiten gesehen von jemandem, der so ein bisschen unterkühlt manchmal rüberkommt, als es dann noch nicht so lief, war dann auch die Kritik laut. So wie ich das aus der Entfernung in München wahrgenommen habe, sind die Fans nie so wirklich mit ihm wahrgenommen. Ja, da war noch so ein bisschen Sympathie aus seiner Spielerzeit, weil er ja auch als Spieler sehr beliebt war, als sehr verantwortungsvoller Verteidiger, der dann auch noch Meister geworden ist. Aber die Herzen angezündet hat er nicht, oder?
Nee, also da hat sich dein Gefühl aus der Ferne ganz sicher nicht getäuscht, definitiv. Also es war, eigentlich war es sogar eher so, hatte ich das Gefühl, je mehr Zeit verging, dass auch sozusagen seine definitiv großen Verdienste als Spieler, wie du ja richtig sagst, es war ja auch so ein klassischer Spieler, der vielleicht nicht groß in den Highlight-Szenen auftaucht oder so, aber den, glaube ich, jeder Trainer gerne in seiner Kabine hat. Und so gerade das Wort verantwortungsvoll, absolut, würde ich da auch total an erster Stelle stellen. Und wir wissen alle, wie wichtig solche Spieler in einer Mannschaft sind. Aber genau das Thema hast du eigentlich auch nur noch ganz selten gehört. Also eigentlich hat sich da wirklich so ein bisschen so ein, nicht warm geworden und nicht die Herzen angezündet, ist wirklich genau die richtige Beschreibung. Also im Prinzip hat man, wenn man sich so ein bisschen umgehört hat oder wenn man auch in den Foren sich ein bisschen umgeschaut hat, hat man ganz klar gemerkt, dass die Stimmung ihm gegenüber eigentlich immer, sag ich mal, unangenehmer wurde. Und das meinte ich ja eben auch mit, deswegen habe ich da auch zu dem Zeitpunkt mit ihm über Druck gesprochen, weil er hat da auch, ich fand, er hat da echt ganz einige interessante Dinge gesagt. Er hat gemeint, der Klassiker ist ja auch gerade in diesem Business, die, die was wissen, sagen nichts und die, die nichts wissen, sagen viel quasi. Also er hat
deswegen
ja schon
machen wir einen Podcast. Das ist die Idee
dahinter, ne? Unter anderem, genau. Aber es war schon ganz klar, er hat dann auch über Social Media geredet, so von wegen, dass halt heute der Resonanzkörper eben derjenigen, die eine Meinung haben, wie er so schön gesagt hat, unter Anführungszeichen, die eine extrem wichtige Meinung haben, Ironie aus, sozusagen, dass das logisch viel mehr Platz heute bekommt. Ich habe nämlich auch gefragt, war das früher anders? Hat er gemeint, nee, er hat nicht das Gefühl, dass es früher anders war, aber heute bekommen solche Aussagen oder solche Meinungen halt eine größere Öffentlichkeit sozusagen. Und da hat man schon auch gemerkt, dass das ja auch immer ein Klassiker, man fragt dann, lassen Sie das an sich heran oder kriegen Sie das mit? Dann heißt es auf, nee, ich lese keine Zeitung und so hin und her. Das kennen wir ja auch aus dem Profisport. Aber ich glaube, das kriegen die allermeisten dann doch irgendwie mit, über welche Kanäle dann auch immer. Und dann ist halt die Frage, wie gut schottest du dich dann davon ab und kannst dich wirklich darauf auf das konzentrieren, was ja dein Job ist, weil definitiv deine Arbeit hängt nicht davon ab, was in der Öffentlichkeit oder auch in Fankreisen über dich gesagt wird. Aber es entsteht halt so eine Stimmung und diese Stimmung eben rund um Toni Söderholm und den EHC, die war einfach, ja, jetzt über mehrere Monate sicherlich nicht eine herzerwärmende. Ja, ich glaube, da müssen wir nicht groß drum rumreden.
Und Stimmung ist ja jetzt auch ein wichtiges Thema, ne? Weil wir, um das mal ein bisschen mal größer zu machen, es gibt jetzt die neue Arena, wird ein neues Zeitalter im Münchner Eishockey eingeläutet. Das wird jetzt gerade dann auch mit einem Trainerwechsel auch noch mit eingeläutet, ja. Also neue Arena. Zuschauer, Zuspruch, Fragezeichen, wie groß wird das Eishockey in München auch weiterhin, jetzt mal abgesehen von sportlichen Erfolgen. Und genau zu dem Zeitpunkt ist es ja auch einfach wichtig, dass es zwischen Fans und Mannschaft funktioniert, dass sich da so ein Miteinander entwickelt und die Leute dann auch gerne kommen und die Mannschaft gerne spielen sehen.
Definitiv. Also am Freitag im letzten Spiel von Toni Söderholm, ich weiß nicht, ob es der Bernd dann auch, ob man das auch am TV-Schirm mitbekommen hat, die Minute 51 kamen aus der Münchner Nordkurve, wir wollen euch kämpfen sehen.
Ja, absolut, habe ich mir aufgeschrieben.
Chöre, ja. Und das sind logisch so gegen den, also bei allem Respekt für die DEG, ich finde die DEG hat ein großartiges Auswärtsspiel. Genauso musst du spielen in der Situation, in der die DEG ist. Und,
genau, im Rahmen der Möglichkeiten war das
ja,
top.
Absolut, definitiv. Aber das halt im Minute 51 im Heimspiel gegen Tabellenletzten in einem der ersten Heimspiele deiner neuen Mega-Arena. Ja, das ist logischerweise nicht das, was du dir, glaube ich, vorstellst. Da, glaub ich,
und wenn wir dann noch, also ich fand ja, dass München natürlich mehr vom Spiel hatte und das Spiel auch hätte gewinnen können.
Ja.
Aber sie hätten es auch deutlich verlieren können, ne? Also, wenn man mal ganz ehrlich ist, kann das 0-2 fallen, die können kurz vor Schluss noch ein Tor kassieren. Und in der Verlängerung.
Also, die Verlängerung.
Ehrend.
Ja,
da hat die einfach 400-prozentige Chancen gehabt.
Also, die Verlängerung war wirklich.
Krass. Da haben ich glaube, dass das wahrscheinlich auch so, man geht das ja so gerne, der letzte Eindruck bleibt, ne? Ich kann mir vorstellen, dass das auch nochmal zu, wahrscheinlich das fast zum allergrößten Überlaufen gebracht hat, diese Verlängerung wahrscheinlich.
Also ich bin, also die Verlängerung war echt, also beeindruckend aus DEG-Sicht definitiv, aber halt aus Münchner Sicht, das war wirklich, wir haben dann auch auf der Pressekonferenz danach mit Toni Söderholm darüber gesprochen, weil das war ja wirklich, ich meine, wir kennen das in der Verlängerung 3-3, da kannst du logisch oft in den Konter reinlaufen, ist ja ganz normal, aber es war ja nicht so, dass die DEG diese Chancen da hatte, weil die Münchner irgendwie sozusagen sie im eigenen Drittel festgeschnürt haben und dann halt irgendwie Abpraller läuft dann so, dass du 2-1 läufst. Nee, das war überhaupt nicht so, sondern die haben einfach die Verlängerung total dominiert. Und wenn da Niederberger nicht da war, dann hätten die Verlängerung 4-mal gewonnen, sozusagen. Also, definitiv. Da bin ich auch dabei. Der Eindruck, glaube ich, wie die Leute dann auch aus dem Stadion rausgehen und eben wieder Fetze, wo du jetzt völlig zu Recht drauf raus wolltest, es ist jetzt halt nicht mehr nur ein normales Stadion, die alte Münchner Olympia-Eishalle, sondern es ist jetzt diese neue Arena und da musst du jetzt ja irgendwie auch schauen, ja genau, dass du die Leute reinbringst und dementsprechend glaube ich schon, dass das da auch mit ein Faktor gewesen ist.
9.554 ist jetzt der Zuschauerschnitt nach den ersten 4 Spielen. Das ist so ungefähr, also ich würde sagen, hast du dir das irgendwie so ein bisschen zurechtgelegt? Wann würdest du sagen, dass das ist gut gefüllt oder muss München da auf 4 sein hinter Köln, Berlin, Mannheim? Also, oder mit welchem Zuschauerschnitt rechnest du in dieser Arena? Weil wenn du da an die 10.000 hinkommst, ja, ich sage jetzt auch nicht, die muss jedes Mal ausverkauft sein, ja, also ist ja einfach ein großer Sprung jetzt auch gewesen zwischen Olympia-Eishalle und SAP Garden, sowohl was natürlich die Strahlkraft der Arena anbelangt, aber auch natürlich, was die Kapazität anbelangt. Aber wenn wir da irgendwie bei 5-6 mal landen oder noch weiter unten, dann finde ich das problematisch, ne? Weil das Ding nicht ausgelastet ist und dann natürlich auch nicht den Schwung entwickelt, die Arena selber und einfach das Ding auch leer ausschaut, wenn es nur halb voll ist.
Ja, und ich finde, was du nicht vergessen darfst, du hattest ja auch bisher relativ attraktive Gegner. Du hattest dann, das erste Spiel war Wolfsburg, das war voll egal, gegen wen die gespielt hätten. Und dann kam Berlin, Köln, Düsseldorf. Also es gibt uninteressantere Gegner in dieser Liga und es gibt auch Gegner in dieser Liga, die bringen selber weniger mit.
Mhm. Also fangen wir mal mit den Fakten an. Ich habe es nur extra rausgesucht. Die Münchner hatten im vergangenen Jahr noch in der alten Halle einen Zuschauerschnitt von 5-1, glaube ich, circa. Also das ist sozusagen da, wo wir jetzt starten quasi. Dann kann man da logisch schon, glaube ich, ein bisschen was oben drauf zählen, weil das hat man immer wieder mitbekommen, dass in der alten Halle schon auch, da war das Problem, dass dann die Sitzplätze immer relativ schnell ausverkauft waren. Dementsprechend, glaube ich, wäre da auch schon ein gewisses Potenzial gewesen, wenn mehr Sitzplätze da gewesen wäre, glaube ich, wäre der Schnitt vielleicht auch schon ein bisschen höher gewesen, weil halt viele Leute dann halt einfach sagen, wenn wir schon da hinkommen, dann wollen wir uns halt in Ruhe gemütlich hinsetzen. Also das nur mal so als Ausgangslage. Ich finde das, also ich tue mich da total schwer, das in der jetzigen Situation auch sozusagen einzuschätzen. Das, was Bernd gesagt hat, da bin ich zum Beispiel der Meinung, jetzt mal schauen, ob sich das dann bewahrheitet. Also ich glaube, der Eishockey-Fan, der kommt ja sowieso. Also der Münchner Eishockey-Fan, der davor schon eine gewisse Affinität hatte. Es geht jetzt ja darum, wirklich eine neue Klientel quasi sich zu erschließen quasi. Und vor allen Dingen, ich glaube, das ist das Schwierige, sich eine nachhaltige Klientel, also eine, die eben nicht logisch nur einmal kommt. Weil jetzt haben wir den Klassiker, jetzt sind sicher am Anfang sind einige dabei, die einfach mal sagen, hey cool, da steht das neue coole Teil, das habe ich irgendwie mitbekommen, das schaue ich mir mal an. Also
wahrscheinlich auch egal, aber weißt du, wie der Basketball, ich gucke einfach.
Genau, das ist nämlich der nächste Punkt.
Das geht, ne?
Genau, das wollte ich nämlich auch noch einwerfen. Für das Publikum nämlich misst sich der EHC ja nicht nur mit seinen eigenen Heimspielen, sondern auch noch mit den Heimspielen des FC Bayern Basketball. Klar, das sind nicht so viele. Ich glaube, es sind insgesamt 20 in der Saison. Aber das sind halt auch spektakulär. Das sind diese Euroleague-Spiele, wo dann auch teilweise, ich glaube, jetzt demnächst kommt mal Panathinaikos. Also da kann man halt auch die Richtung Stimmung machen, genau. Dementsprechend also auf den Markt misst sich der EHC ja dann sozusagen auch noch, wenn es wirklich nur darum geht, erstmal diese Halle sich anzuschauen, dann werden da einige auch beim Basketball landen. Glaube ich, muss man nicht dabei drum rumreden. Und dann aber eben ist da der nächste Schritt, wenn da einer hinkommt und sich vielleicht denkt, wow, cool, ist eigentlich ein cooles Teil, dann reicht es ja nicht, dass der einmal hinkommt, sondern im Idealfall sollte der, also der wird jetzt wahrscheinlich nicht von heute auf morgen, werden da Tausende dann, glaube ich, jede Woche hinkommen, aber du musst ja trotzdem irgendwie dafür sorgen, dass die vielleicht einmal im Monat da hinkommen, aber was weiß ich, einmal alle 6 Wochen. Mhm. Und das tue ich mich jetzt einfach wahnsinnig schwer, jetzt zu bewerten. Es waren halt bis jetzt einfach wenige Spiele. Man darf jetzt zum Beispiel nicht vergessen, in dieser ersten Heimspielwoche, Wolfsburg, Berlin, Köln, das war eine Woche, das war Mittwoch, Freitag, Sonntag. Das waren
plus also drei, Buffalo am Freitag davor auch noch.
Genau, plus Buffalo, plus am Donnerstag dazwischen, am Tag der Einheit, das erste Basketballheimspiel. Also du hattest dann in der ersten Woche sozusagen 4 Pflichtspiele. Und das hat dazu geführt, dass am Sonntag gegen Köln, da waren teilweise wirklich ganze Blöcke, da war noch viel Platz quasi. Also der Köln, glaube ich, waren nur knapp über 8 oder 8,6 oder so. Das war
vor mir, es waren 8.079.
Okay, genau, danke. Also genau, das war das Spiel, wo auch wirklich, wenn man in die Halle reingeschaut hat, wo man sich gedacht hat, wow, okay. Da ist auch so vom Blick, da ist vieles frei, einfach sozusagen. Das muss man da vielleicht auch mit einpreisen, dass das dann doch 4 Spiele innerhalb von 5 Tagen waren. Und genau, also worauf ich noch hinaus wollte, was Bernd vorhin meinte, bei den Gegnern, ich habe so das Gefühl, klar, die Derbys werden funktionieren, gerade am Anfang dann auch diese Eisbären-Mannheim-Spiele, glaube ich. Aber dann, glaube ich, gibt es einfach eine gewisse Kategorie an Mannschaften, wo es, glaube ich, für das Publikum, das jetzt nicht weiß Gott, wie Eishockey-affin ist, glaube ich, es relativ egal ist, ob da Wolfsburg kommt, ob da Düsseldorf kommt, ob da Iserlohn kommt, ob da, ja, also, weil es einfach darum geht, quasi in diese Halle mal reinzugehen und ich glaube nicht, dass da der Gegner groß irgendwie die Leute mobilisiert. Und ja, ich bin auch wahnsinnig gespannt, wohin das führt. Also, letzten Freitag noch ganz kurz gegen Düsseldorf waren es mehr. Das lag vielleicht auch daran, ich glaube, dass der Freitagabend vielleicht auch ein bisschen, ja, wie soll man sagen, eher dafür geeignet ist als ein Sonntagnachmittag. Und da war es zum Beispiel auch am Freitagabend gegen Düsseldorf, war es zum ersten Mal diese Student Hockey Night, wie es in München heißt, wo dann Studenten relativ günstig an Karten kommen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass da jetzt viele Studenten halt dabei waren, die gesagt haben, ja eben, jetzt schauen wir uns mal dieses Teil an. Quasi. Mhm. Boah, ob die einen Monat in 6 Wochen, ob das dann auch noch so aufregend ist, lassen wir uns überraschen, würde ich mal sagen.
Aber es hängt ja auch davon ab, wie erfolgreich spielt die Mannschaft. Also das eine ist mal, du willst die Arena mal gesehen haben, na, das ist einfach eine Attraktion. Und dann ist die Frage, gefällt dir Eishockey, gefällt dir das, was du siehst? Und dass du dann nochmal 3.000, 4.000 Leute mobilisierst und irgendwie dir wirklich neues Klientel an Eishockey-Fans auch erschließt, dazu muss die Mannschaft ja erfolgreich sein. Und er sagt, ja, ich suche jetzt eine neue Sportart, weil die Arena toll ist und die kriegen da dauernde Krebsen irgendwie im Platz 5, 6 rum. Wird ja wahrscheinlich ja, auch nicht passieren.
Ich glaube, es ist gar nicht so entscheidend, auf welchem Platz der Verein steht. Es ist, glaube ich, entscheidend, wie es war, als du da warst. Und du kannst auch Vorletzter sein, aber ein geiles 4-3 in einem Derby sehen, denkst du, hier gehe ich nochmal hin. Ist vielleicht sogar spektakulärer als so ein recht emotionsloses 5-1 zu Hause gegen Augsburg. Ja, Augsburg ist das falsche Beispiel wegen Derby, aber du weißt, was ich meine, ne? Oder ihr wisst, was ich meine. Dass man, also ich glaube, es ist relativ egal, welchen Platz die stehen, aber du musst halt aus der Halle rausgehen und denken, hey, ich habe einen coolen Abend gehabt, hier gehe ich nochmal hin.
Und genau das, weil wir vorher drüber gesprochen haben, ja, Kaltenhauser, ja, Rieksalz und schlägt die Spiele ab und vom Typ her, das wird da auch nicht reichen. Und dann schauen wir vielleicht dann doch nochmal zum Abschluss auf das Spielerische. Der muss ja dann auch eine Idee von Eishockey entwickeln und der muss auch eine Mannschaft jetzt coachen, die attraktives Eishockey spielt, die viel draus macht aus dem, was sie kann. Denn auch da kann ich nochmal zurückgehen in die vergangene Saison. Mir ist oft aufgefallen, du hast über Phasen in den Spielen gesehen, was diese Mannschaft drauf hat, wenn die Vollgas gibt. Weil es ist ja eine gut zusammengestellte Mannschaft. Aber mir hat gefehlt, dass sie es wirklich mal über 60 Minuten mehrere Spiele hintereinander abrufen in der vergangenen Saison. Ähnlich ist es ja in dieser Saison. Du siehst in Phasen, was diese Mannschaft kann. Aber ich war beim Heimspiel gegen Berlin im Stadion und da kam der deutsche Meister, der spielerisch stark ist und der München einfach outworked hat. Ganz eindeutig. Und wenn du weder spielerisch so gut bist wie Berlin, noch vom Einsatz her, dann kommst du nicht an den Berlinern vorbei in dieser Saison. Das steht schon mal. Das ist der Titelverteidiger, die können gut Eishockey spielen und die wissen auch, wie man Eishockey arbeitet. Und du musst in beiden Kategorien nah dran sein oder besser sein, um die zu bezwingen. Und das muss ja das Ziel sein für München. Und dann, wenn mal ganz davon abgesehen, wer da sonst noch mit dabei ist, mit Vizemeister Bremerhaven, mit welche Rolle Mannheim spielt, wie lange Ingolstadt durchzieht und so weiter. Aber jetzt nur mal dieser eine Quervergleich mit Berlin. Da ist München momentan hinten dran. Ganz einfach.
Definitiv. Ganz kleiner Punkt noch, bevor ich es vergesse. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hatte jetzt schon ein paar Mal in der Saison das Gefühl, ich habe auch mit Spielern kurz darüber gesprochen und nachgefragt. Da kam dann logisch immer, nee, das hat nichts mit dem System zu tun, ist ja klar. Ich hatte schon das Gefühl, dass, wir haben es ja vorhin geredet, dieses, sage ich mal, ein bisschen attraktivere, diese Ergebnisse, also 7-5, 6-2, 7-4, 6-4, jetzt 5-4 nach Verlängerung. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, das wird dir logisch niemand in die Kamera sagen oder ins Mikro, dass da vielleicht auch so ein bisschen genau das Interesse da war, dass du eben in dieser Halle auch Spektakel anbietest, dass es eben da vielleicht nicht immer nur um die schnöden 3 Punkte geht oder um 2 Punkte, sondern dass da wirklich vielleicht, wenn dann Leute rausgehen, die dann nicht oft da waren, dass die dann sagen, wow, wir haben heute 11 Tore gesehen und es ging rauf und runter und es war wahnsinnig aufregend. Also ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass das vielleicht sogar ein bisschen bewusst in Kauf genommen wurde, diese, sag ich mal, teilweise oft sehr offensive Auslegung, die dann auch dazu geführt hat, dass du halt Rushers hergegeben hast und dass es halt einfach viel hin und her ging. Das war nur so mein Eindruck quasi. Da werden wir dann auch noch, reden wir dann gerne auch jetzt nochmal in 2 Monaten drüber, ob es jetzt nur einzelne Ausreißer waren. Aber das Gefühl hatte ich halt hin und wieder, dass es da eben schon ein Bewusstsein eben auch da ist. Es geht jetzt darum, da einen neuen Palast quasi irgendwie halt auch im Idealfall zu einem spektakulären Ort zu machen, dass das vielleicht auch so ein bisschen mitgeschwungen hat. War nur mein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es euch das so ging.
Interessanter Gedanke. Sollen wir noch kurz mal über Herrn Söderholm reden? Ich meine, war der große Trainerheld hier, also wie gesagt 2019, 2021, dann ging es ja bei Olympia schon ein bisschen bergab mit ihm. Dann in Bern nicht viel gerissen, jetzt in München nicht viel gerissen. Ist da so der Stern so ein bisschen gesunken? Wie seht ihr das?
Ja, ich meine, Fetz hat es ja vorhin auch angesprochen. Ich glaube, das kennen wir ja auch aus anderen Sportarten. Es ist halt schon ein unterschiedliches Paar Schuh, Clubtrainer und Nationaltrainer zu sein. Das ist, glaube ich, was anderes. Und wenn man sich jetzt gerade auch anschaut, dass es in Bern ja auch nicht, dass es ja auch nicht so lief, wie es für beide Seiten gepasst hat. Jetzt klar will ich dazu sagen, Bern ist schon auch ein sehr spezielles Pflaster. Also ja, da gibt es, glaube ich, deutlich einfachere Orte, um so eine Tätigkeit auszuüben. Also in der Schweiz A generell schon schwierig und dann auch noch in Bern. Aber trotzdem, klar, wenn du dir jetzt anschaust, ja gut, Bern und jetzt auch München, war dann doch relativ von kurzer Dauer, dann kann man vielleicht schon auch einfach mal die Frage stellen, ob das halt vielleicht, also dass er da zumindest noch schuldig geblieben ist auf Clubebene, sozusagen was zu schaffen, was zu kreieren, was dann halt einfach auch nachhaltig überzeugend ist.
Ja, die Frage ist, wo seht ihr den? Also wird der jetzt vielleicht wieder bald eine Nationalmannschaft trainieren oder seht ihr den einfach in dieses Trainerkarussell einsteigen? Dann kriegt der bald irgendwie, ist ja mal 2 Jahre in Frankfurt und dann ist er 2 Jahre in Augsburg und dann geht er vielleicht mal nach Finnland, weil er natürlich auch Finnisch wieder perfekt ist. Der wird ja auch Schwedisch sprechen wahrscheinlich, ne, mit dem Nachnamen. Also von der Sprache her könnte er ja überall arbeiten oder sieht man den dann auf einmal in Österreich oder so. Also was glaubt ihr? Ist das eher jetzt wieder zurück zum Nationaltrainer oder wird der einfach jetzt alle 2 Jahre woanders aufschlagen bei dem anderen Verein?
Also ich glaube, es würde gut zu ihm passen, so eine strategische Position zu übernehmen. Ja, wo du sagst, du machst Planung im Hintergrund, entwickelst vielleicht irgendwie eine Strategie, irgendwie eine Spielweise bei einem Verband, ja, beim finnischen Verband, vielleicht Schnittstelle A-Nationalmannschaft, Nachwuchs, so in die Richtung. Denn was schon auffällig war jetzt als Cheftrainer, es ist einfach seine Art, er hat es bei uns ja auch mal einfach so gesagt, er will jetzt nicht groß rumschreien hinter der Bande, er will nicht groß aus sich rausgehen, er hat es auch erklärt, also es ist nicht einfach so sein Gefühl, sondern er hat auch irgendwie Untersuchungen angesprochen, dass du die Spieler einfach nicht erreichst in diesen Situationen, dass es gar nichts bringt, ne? Aber was halt einfach schon was bringt, ist, alle Leute sehen das und wir sprechen ja auch darüber und es geht ja auch nicht darum, nur was kommt auf die Mannschaft spielerisch rüber, sondern einfach, ja, wie präsentiert sich der Mann da als Trainer. Das
ist halt Entertainment, ne? Das
genau, es ist erstens Entertainment und zweitens, du kannst ja auch, sag jetzt mal, vom Fachlichen schwächer sein als Söderholm, aber das einfach deutlich besser verkaufen als Trainer und kommst viel besser an, vielleicht sogar bei einer Mannschaft, die das mehr abkauft, weil du einfach mehr aus dir rauskommst und einfach mehr den Draht zu der Mannschaft hast und auch im Umfeld, bei den Fans, bei Journalistinnen und Journalisten kommst du besser an, weil sich alle sagen, boah, schau mal, wie der in der Position aufgeht.
Und da ganz kurz wieder Beispiel Jackson, der ja eigentlich schon ein sehr ruhiger, auch gesetzter Mann war, aber der hat auch seine Aussetzer gehabt. Erinnern wir uns an die 12 Fuck Yous da in 17 Sekunden da in der Champions League oder erinnern wir uns an zugeschlagene Bandentüren und sowas. Also der konnte ja auch aus sich rausgehen und da war das Publikum natürlich hellauf begeistert. Ne? Ja.
Also es ist definitiv beides, was du brauchst, aber ich ich glaube, es ist halt auch, was du auch schon gesagt hast, Christian, ne, ist was anderes. Nationalmannschaft, hast du die Spieler auch nicht so nah, nicht so oft beieinander, ne? In einem Club arbeitest du täglich mit ihnen. Und da musst du einfach auch den Draht zu der Mannschaft finden und einfach eine Arbeitsweise, wo du weißt, okay, die machen das, was ich will, und ich gehe ihnen aber auch nicht komplett auf die Nerven. Also natürlich muss ein Trainer auch den Spielern auf die Nerven gehen, weil wenn jeder Spieler sagt, boah, ich pack den nicht mehr, so ungefähr, dann hast du da auch ein Problem.
Ja, das ist halt, ich glaube, das ist ein sehr schmaler Grat. Ich meine, das ist, logisch ist es wichtig, was ein Trainer inhaltlich vermittelt. Nimmst du dem ab, dass das, was die Spieler taktisch machen sollen, sagst du, ja, okay, das gehe ich mit. Das ist so erklärt, dass ich sehe, dass das funktionieren kann, und dann glaube ich daran. Und wenn ich dran glaube und die anderen auch dran glauben, dann ist die Wahrscheinlichkeit halt auch höher, dass das funktioniert. Das ist klar, das wissen wir alle, die mit Sport irgendwie zu tun haben. Aber halt eben, es kommt halt auch dann auf diese, sag ich mal, unter Anführungszeichen, weichen Faktoren an. Und nochmal, ich will mich da jetzt gar nicht, ich kann das gar nicht bewerten von außen, aber die Eindrücke, die man halt bekommen hat, und das, was halt oft zwischen den Zeilen ein bisschen durchgeschimmert ist, war halt etwas anscheinend. Und wie gesagt, nochmal, worauf man sich dann, glaube ich, schon beziehen kann, ist nämlich genau, und der Satz ist halt bei mir von Winkler total hängen geblieben, dass eben mit dieser, ist manchmal wie in einer Beziehung, du probierst es, du versuchst es, aber irgendwie scheint es nicht zu klappen. Das lässt für mich dann schon deutlich tiefer blicken, weil es zeigt eben nicht, dass es darum geht, dass 3 Tage davor mal ein schlechter Tag im Training war und dann plötzlich da das ganze Kartenhaus zusammengefallen ist, sondern da reden wir über einen längeren Zeitraum. Und sowas ist dann wahrscheinlich auch schwierig, glaube ich mal, wenn da vielleicht so eine gewisse Stimmung oder Nichtstimmung entsteht, ist es wahrscheinlich auch schwierig, dann irgendwie dagegen zu steuern. Also ich glaube, das wissen wir alle, wenn viele Menschen auf engen Raum zusammen sind, das muss ja nicht nur in einer Profisportkabine so sein, sondern auch in anderen Umfällen, da irgendwie dann nochmal einen neuen Flow reinzukriegen, ist, glaube ich, eine sehr, sehr schwierige Aufgabe.
Und wir müssen uns auch selber hinterfragen, mal kurz als Ergänzung von mir, ne? Also ich glaube, wenn irgendwo was läuft, na, dann springen wir da auch schnell auf und sagen, okay, boah, das muss ja ein super Typ sein, super Trainer, ja, der macht alles richtig. Und wenn irgendwo nicht läuft, boah, das liegt ja nur am Trainer, was macht der so falsch? Ne? Also dieses don't get too high, don't get too low, was immer gepredigt wird im Sport, müssen wir uns natürlich auch vorwerfen lassen, dass wir da, Mark French ist ein anderes Beispiel, ne? Also der ist sicherlich nicht so gut, wie wir ihn geredet haben in der ersten Saison, er ist aber auch wahrscheinlich nicht so schwach, wie er sich präsentiert hat in der zweiten Saison. Irgendwo die Wahrheit liegt dazwischen, und auch ganz interessant dann eben zu sehen, dass die gleiche Person, irgendwo kann es funktionieren und irgendwo funktioniert es halt wiederum nicht in einem anderen Umfeld.
Ja, und daran anschließend, jetzt hat Christian die ehrenvolle Aufgabe, hier ein Fazit zu ziehen. Also ist wiederum gescheitert in München? Würdest du so weit gehen oder lag es an den Umständen, oder wie würdest du das sagen?
Also ich finde, es ist schon zu einfach, man würde es sich viel zu einfach machen, wenn man das alles jetzt nur auf Söderholm schiebt. Also mir wäre es schon auch nochmal wichtig, wir haben ja vorhin auch über den Kader gesprochen und so, und ja, der Münchner Kader ist logisch ein sehr guter in der DL, da müssen wir nicht drüber rumreden, da sind einige herausragende DL-Spieler drin, gar keine Frage, aber weil wir jetzt ja auch so ein bisschen mal die anderen angerissen haben, also wenn ich mir zum Beispiel die Abwehr anschaue, die Münchner Abwehr, jetzt rein nominell, ich weiß, das wissen wir alle, die Abwehrarbeit einer Eishockeymannschaft hängt nicht nur von den Verteidigern ab. Das geht logisch um das System, wie sehr arbeiten die Stürmer mit nach hinten, wie ist die ganze Konstellation ausgelegt. Das ist schon klar. Aber wenn ich mir jetzt nominell die Münchner Abwehr anschaue, dann sehe ich in der Liga einige Mannschaft, die, finde ich, nominell besser aufgestellt sind. Und da rede ich jetzt nicht nur über Berlin. Wir hatten vorhin Berlin, dass Berlin ganz klar die Benchmark ist. Ich glaube, das sind wir uns alle klar. Aber wie gesagt, das ist für mich nicht die einzige Mannschaft. Und dann, wie gesagt, finde ich schon, dass es eben dann nicht nur, dass man es sich dann zu einfach machen würde, wenn man nur über den Trainer spricht. Also der Trainer, wissen wir alle, ist dann am Ende der jetzt auch draufzahlt. Die Geschichte kennen wir auch aus dem Profisport allzu oft. Und der Trainer hat sicherlich seine Aktien da drin gehabt, gar keine Frage. Aber ist meiner Meinung nach nicht der einzig allein Beteiligte. Der ganze Kader, wenn man sich auch anschaut, jetzt unabhängig von der Qualität, ist auch einer der ältesten Kader. Ich meine, das kommt halt vielleicht auch. Jedes Jahr, was da vergeht, werden gewisse Spieler halt auch nicht jünger. Jetzt kann man logisch sagen, klar, dann wird die Erfahrung größer, die machen vieles über Erfahrung wett, das ist auch richtig. Aber gerade wenn du so ein intensives System spielen willst, dann ist vielleicht, und ich würde die Münchner schon, das fand ich auch letzte Saison noch so, immer noch als eine der Laufstärksten der Liga mit reinnehmen. Also man kann auch, egal was die, was sozusagen bei dir im Pass drin steht, man kann schon auch läuferisch intensiv arbeiten, wenn man vielleicht ein paar Jahre älter ist als andere Spieler. Das sehe ich bei München definitiv. Also ist für mich immer noch eine sehr laufstarke Mannschaft. Aber trotzdem, ein Kader, der immer mehr ein bisschen in die Jahre kommt, spielt da dann vielleicht halt auch irgendwann eine Rolle. Und dementsprechend alles auf Söderholm zu schieben, glaube ich, wär zu einfach.
Definitiv, ja.
Man muss auch noch sagen, es sind 8 Importstellen vergeben aktuell in München und da ist Trevor Parks schon mitgerechnet.
Ich wollte gerade sagen, das also, ist sehr genau. Wichtig, es sind 7, weil ich glaube, Parks ist ja gar nicht
genau, zählt nicht. 7, also 8 genau. Mit Parks, genau. Ja, genau. Also genau. Falls der noch und kommen würde in der Saison, dann wäre er der 8, dann hättest du immer noch theoretisch sogar 3 Möglichkeiten, einen genau. Zu holen.
Ja. Und das ist schon ein wichtiger Punkt, finde ich, weil ich meine, München hat das in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass dann irgendwann gegen Januar oder Februar, dass dann logisch auch noch was gemacht wurde. Und das ist, glaube ich, schon was man nicht außer Acht lassen darf. Da ist das Potenzial halt auch noch da. Ich glaube zum Beispiel, Ingolstadt hat ja schon 10 vergeben, zum Beispiel als Gegenbeispiel. Also da haben sie schon noch Spielraum, definitiv. Das ist auch was, glaube ich, das noch sehr für den Club spricht, dass man da definitiv auch noch gegensteuern kann.
Aber auch das finde ich super interessant. Ja, wir könnten so eine Stunde weiterreden, aber es waren halt auch wenig Impulse jetzt, ne, im Sommer von neuen Spielern. Mhm. Natürlich mit Rieder, ja, wir haben auch drüber, das war eine der Fragen, die wir gestellt haben, ne, vor der Saison. Also Söderholm war eine Frage, die ist jetzt zwar nicht endgültig beantwortet, aber es ist zumindest mal die Antwort, ja, das hat halt nicht geklappt. Aber auch die Impulse im Kader sind sehr, sehr gering gewesen und das finde ich sehr interessant, was da jetzt im Laufe der Saison noch passiert. Und wann dann wirklich reagiert und sagt, okay, wir brauchen jetzt noch vielleicht noch 1, 2 Kracher. Jederzeit möglich, ja. Aber ich glaube auch, dass sie in der vergangenen Saison dann da zu spät reagiert haben. Weil du kannst natürlich sagen, wir haben genug Qualität im Kader, um da unter den ersten 3 zu landen in der Hauptrunde. Und dann können wir vor den Playoffs nochmal was machen. Und die Stelle heben wir uns jetzt erstmal auf. Weil warum sollen wir die jetzt schon irgendwie besetzen, bezahlen und für Unruhe sorgen im Kader oder was weiß ich. Aber wenn du halt dann nur 5., 6. wirst, hast du dann schon wieder ein anderes Thema. Also es ist auf jeden Fall, es bleibt interessant in München und deswegen auch schön, dass Christian, du eigentlich schon wieder zugesagt hast für in 1, 2 Monaten, um dann wieder über diese Mannschaft zu sprechen.
Ja, ich glaube, dann haben wir halt einfach mehr Eindrücke.
Ja, logisch.
Jetzt, sowohl was jetzt das Neue unter Kaltenhäuser betrifft, als eben auch was die Halle betrifft. Ja, das ist jetzt halt alles ziemlich frisch und ich glaube auch noch ein Satz zur Halle. Ich glaube auch in der Organisation sind sie da selber ein bisschen gerade beim Schauen, wie man das am besten macht. Es ist ja dieses Dynamic Pricing, was jetzt da in München Einzug gehalten hat. Also quasi, dass die Preise sich da am Gegner richten. Und ich habe jetzt, man hat jetzt so gehört, dass teilweise auch für die letzten Heimspiele plötzlich kurz vorm Spiel Karten dann plötzlich ziemlich günstig weggegangen sind. Was cool ist für die, die kurzfristig so eine Karte ergattert haben, aber ich glaube für all jene, die 2 Monate davor sich die Karte gekauft haben, zu einem anderen Preis jetzt nicht so cool, glaube ich, ankommt. Also auch da, das sind halt alles so Sachen, glaube ich, die müssen sich halt erst finden und ja, dann schauen wir, was sich da in ein paar Monaten so tut und schauen wir gerne nochmal drauf, ja.
Vielen Dank, Christian. Das hat sehr viel Spaß gemacht für die Eindrücke aus München.
Ja, danke euch. Hat großen Spaß gemacht. Kann ich so bestätigen.
Christian Werner von der Süddeutschen Zeitung und natürlich Dankeschön auch an Bernd Schickerath.
Und natürlich an den grandiosen Herrn Fetzer. Das war wie immer ein Fest.
Und wir sprechen gleich weiter. Bernd und ich waren die 10 Minuten Eishockey und wenn ihr die hören wollt und noch nicht bei Steady seid, dann geht auf steady.de/bisselhockey. Dann kriegt ihr jeden Wochentag 10 Minuten Eishockey. Und
der Kaltenhauser eigentlich dabei, wie der so ein Eishockey-Nerd ist? Der hat doch bestimmt die Kohle überwiesen, oder? Und hört sich 10 Minuten an, oder?
Weiß ich nicht, ob er das hört, aber dann müsst das, also ob er das hier hört. Und ja. Wenn, dann muss er auch die 10 Minuten Eishockey gleich mitnehmen. Ja.
Denke ich auch.